Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dieser Pressekonferenz zum Wochenstart mit dem Titel Earth for All Deutschland. Der Club of Rome und das Wuppertal-Institut haben gemeinsam Vorschläge erarbeitet für eine sozial gerechte Transformation, die sie uns heute vorstellen. Und dazu möchte ich sehr herzlich unsere Gäste begrüßen und ihnen einmal reihum vorstellen. Ich beginne zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, Herr Professor Dr. Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes. Herzlich willkommen. Professor Dr. Peter Hennicke, er ist vom Club of Rome und Mitautor dieser Vorschläge, die heute präsentiert werden. Professor Dr. Manfred Fischedick, der Präsident und wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Dr. Monika Dittrich, die Leiterin des Forschungsbereichs Zirkuläre Systeme am Wuppertal-Institut. Und Jacqueline Klingen, eine Forscherin für zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal-Institut. Herzlich willkommen, schön, dass Sie unsere Gäste sind. Wir beginnen mit den Eingangsstatements hier vorne, ehe wir zu Ihren Fragen kommen. Und ich übergebe an Professor Fischedick, bitte sehr.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Möglichkeit, die zentralen Inhalte der Studie Earth for All Deutschland vorstellen zu können. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz mit der Motivation beginnen. Warum eigentlich diese Studie und warum jetzt eine solche Studie? Wir stehen als Gesellschaft, das kann man, glaube ich, sagen, national wie global, vor sehr zentralen Weichenstellungen und dementsprechend unter steigendem Handlungsdruck. Das Zeitfenster, in dem wir noch eine Möglichkeit haben, das 1,5 Grad Celsius Ziel zu erreichen, schließt sich schnell, oder viele würden sagen, hat sich auch schon geschlossen. Wir sehen, dass wir in 6 der 9 sogenannten planetaren Grenzen diese Grenzen schon überschritten haben. Wir beobachten global wie national immer größere soziale Schieflagen und eine zunehmende auch Polarisierung der Gesellschaft. Die Art, der wir wirtschaften, glaube ich, kann man sagen, hat in Deutschland zwar in den vergangenen Jahrzehnten zweifelsohne zum erhöhten Wohlstandsniveau geführt, allerdings auch, das zeigen die Analysen sehr deutlich, zu einer sehr ungleichen Verteilung von Wohlstand in der Gesellschaft. Und wir merken, dass hinreichende Investitionen in zentrale Infrastrukturen, die das Land zukunftsfest aufstellen sollten, im Energie-, im Verkehrsbereich, in vielen anderen Bereichen, nicht oder nur sehr zögerlich erfolgen. Bisher, das kann man sicherlich so sagen, fehlt offensichtlich der politische und vielleicht auch der gesellschaftliche Mut, die bestehende, nicht erst seit heute bekannten Herausforderungen konsequent aufzugreifen. Warum fehlt dieser Mut? Vielleicht 3 Gründe, die ich herausgreifen will. Bei dem notwendigen Transformationsprozess, um den es jetzt geht, handelt es sich zweifelsohne um eine komplexe politische, aber auch gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe, die viel Kontinuität erfordert, auch über Legislaturperioden hinaus. Diese Aufgabe, das sehen wir tagtäglich, wird überlagert durch multiple globale Krisensituationen und große politische Spannungen. Und wir sehen natürlich, dass bei der Umsetzung der Transformationsherausforderungen wir zunehmend in den Lebensalltag der Menschen eingreifen, sei es im Energiebereich, bei der Gebäudeenergieversorgung oder auch im Mobilitätsbereich. Veränderungen sind insofern dringend notwendig und Deutschland steht, so kann man vielleicht sagen, mehr denn je in einer Art Scheideweg. Und weitermachen, so wie bisher. Wir haben das in der Studie mit dem Szenario too little too late bezeichnet. Das ist sicherlich keine Alternative. Und die Alternative ist, den Mut und den Willen zu haben, um den großen Sprung zu wagen. In der Studie sprechen wir vom sogenannten Giant Leap. Und in dieser Form ist ja vielleicht nie da gewesen, denn Gemengelage braucht es etwas, was wir seitens der Wissenschaft Orientierungswissen nennen. Und dazu wollen wir mit der Studie einen Beitrag leisten und zur Diskussion einladen. Wir sehen in 5 zentralen Bereichen Handlungsbedarf. In der Studie sprechen wir ganz bewusst davon, dass es hier Kehrtwenden braucht. Das sind Kehrtwenden, die wir mit Armutswende bezeichnet haben, also die Überwindung der auch in einem selbst so reichen Land wie Deutschland allgegenwärtigen Armut. Jede fünfte ist in Deutschland direkt oder indirekt von Armut betroffen. Wir haben die Ungleichheitswende, mit der wir uns in der Studie beschäftigen, also die Verringerung der Ungleichheit, in dem Dividenden geteilt und Wohlstand gerecht verteilt wird und Partizipationsmöglichkeiten für möglichst alle geschaffen werden. Wir müssen uns nach wie vor mit dem auseinandersetzen, was wir Ermächtigungswende nennen, also die Menschen Empower mit dem Ziel, insbesondere für eine wirkliche Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Wir brauchen eine Ernährungswende, ein gesundes Ernährungssystem für Mensch und Planet. Und klar ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten, wir brauchen eine Energiewende in Richtung Umstellung auf ein erneuerbares Energiesystem im Verbund mit Energieeffizienz und nachhaltigen Konsummustern. Diese fünf Kehrtwenden müssen, das betrifft sicherlich insbesondere Länder wie Deutschland, flankiert werden mit einem wirtschaftlichen Wandel. Das heißt vor allen Dingen mit der Abkehr von linearen, verlustbehafteten Produktionsstrukturen hin zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft und hin zu einem System, wo Wirtschaft kein Selbstzweck ist, sondern Sinn und Zweck des Wirtschaftens als die Schaffung von Wohlergehen und gesellschaftlicher Entwicklung verstanden wird. Was wollen wir mit dem Buch? Ganz kurz gefasst, wir wollen durchaus Mut machen, dass ein solcher Sprung möglich ist, ein solcher großer Sprung möglich ist. Wir wollen positiv Hoffnung erwecken, aber durchaus auf der Basis eben von wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnissen. Wir wollen darauf hinweisen, dass trotz des immensen Handlungsdrucks und des, man kann fast sagen, dystopischen Umfeldes der multiplen Krisen und der notwendigen Umsetzungstiefe, die es jetzt braucht, Resignation sicherlich kein guter Ratgeber ist. Wir wollen mit der Studie positive Impulse setzen. Wir wollen auch immer wieder deutlich machen, es gibt Lösungsansätze, es gibt Dinge, die sich schon in die richtige Richtung bewegen. Wir sollten sie nutzen und wir sollten sie verstärken. Und wir wollen mit der Studie insbesondere zum gesellschaftspolitischen Diskurs einladen. Lass mich zum Schluss die sieben Kernaussagen des Buches vielleicht in aller Kürze zusammenfassen. Ich mag es wirklich nur schlaglichtartig, wir können die Diskussion dann vertiefen. Wir denken, dass ein schneller Wandel zum Positiven möglich ist. Ich sollte vielleicht besser sagen, heute noch möglich ist, wenn wir jetzt schnell und konsequent handeln. Wir müssen die Ziele richtig formulieren. Das heißt, grenzenloses Wirtschaftswachstum auf einem begrenzten Planeten ist sicherlich unmöglich. Und schon deshalb ist das Messen von Wohlstand in Kategorien wie ein Bruttoinlandsprodukt sicherlich nicht der richtige Maßstab, sondern stattdessen ist es im Sinne einer Wohlergehensgemeinschaft gesellschaftliches Wohlergehen für alle innerhalb planetarer Grenzen das zentrale Ziel. Unsere Modellierungen zeigen, dass die verschiedenen Bereiche gleichzeitig zu transformieren sind und dass, wenn man das macht, die Zielerreichung einfacher ist, als wenn wir auf jedes einzelne Wende schauen. Also alle fünf Wänden beeinflussen sich gegenseitig und insofern ist es leichter, kostengünstiger, effektiver und erfolgsversprechender, sie gemeinsam anzugehen und zügig umzusetzen, statt diesen nacheinander zu tun. Das erfordert natürlich das Aufbrechen von Silos, das erfordert Politikintegration statt isolierter Maßnahmen einzelner Ressorts sowie eine verstärkte Zusammenarbeit statt Abschottung. Vierter Punkt, wir sehen, dass eine ökologische Transformation ohne Abbau sozialer Ungleichheit scheitern wird. Beispiel dafür ist die Klimapolitik. Sie kann Sozialpolitik nicht ersetzen. Klimapolitik muss aber so ausgestaltet sein, sodass sie soziale Ungleichheiten keinesfalls verschärft. Ansonsten droht eine Blockade des ökologischen Wandels. Grundvoraussetzung für alle Wenden ist insbesondere eine gerechtere Steuer- und Sozialpolitik. Das heißt, höhere Einkommensteuersätze und eine Vermögensteuer für die Reichen in der Gesellschaft dürfen heute kein Tabu mehr sein, gerade weil sie in deutlich überproportionalem Maß zu Emissionen und Rohstoffbedarf beitragen. Fünftens, Technik allein ist nicht die Lösung für alle Herausforderungen. Effizienzsteigerung im Energiebereich, im Rohstoffbereich, Einsatz erneuerbarer Energien und Rohstoffe sind zentrale Strategien, denn Umsetzungsgeschwindigkeit sicherlich drastisch erhöht werden müssen, sind aber auch mit Herausforderungen verbunden, wie Flächenbedarf, wie Rohstoffverbrauch. Und deswegen müssen sie flankiert werden mit maßvollen Lebensstilen, mit der Begrenzung von Luxuskonsum und eines grundlegenden Paradigmenwechsels in Richtung sparsamen Umgangs mit Ressourcen. Sechstens, die notwendigen Transformationsprozesse sind nur gemeinsam und mit Unterstützung aller umsetzbar. Und unsere Demokratie muss insofern gestärkt werden und bessere Aushandlungsprozesse ermöglichen. Und dazu bedarf es einer Verstärkung der Selbstwirksamkeit. Wir nennen das Empowerment in der Studie, insbesondere von Frauen und Jugendlichen. Siebtens und vorletzter Punkt, die notwendigen Zukunftsinvestitionen sind durchaus finanzierbar. Sicherlich braucht ein solcher Transformationsprozess erhebliche Zukunftsinvestitionen in mehreren 10 Milliarden Größenordnungen pro Jahr. Aber wir denken, dass ein konsequenter Abbau klimaschädlicher Subventionen, ein progressiver Finanzierungsbeitrag der Reichen als eine Reform der Staatsfinanzen wie die Anpassung der Schuldenbremse dafür die notwendigen Gelder freimachen können und sozial gerecht gestaltet werden können und damit auch vermieden werden kann, dass es in Zukunft zu exorbitanten Schadens- und Anpassungskosten kommt und wir damit sicherstellen können, dass wir das Land zukunftsfest aufstellen. Schließlich muss Deutschland seine Verantwortung global in stärkerer Weise übernehmen. Hier hat Deutschland eine große Verantwortung, kann durch mutige Schritte Multiplikatorfunktion einnehmen. Und insofern wäre das die Steilvorlage für Dirk Messner.
Vielen Dank bis hierher.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Und wir machen weiter bei Professor Messner.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute sprechen zu können. Was Manfred Fischedick beschreibt, ist ein Weckrufmoment. Und ich möchte das Augenmerk darauf legen, dass Klimapolitik und Nachhaltigkeitspolitik, das, was in diesem Buch diskutiert wird, in Bezug auf Herausforderungen an die Bundesrepublik Deutschland, am Ende des Tages nur international und global erfolgreich sein können. Manfred, das hast du eben bereits erwähnt. Und Deutschland hat hier große Verantwortung und auch große Gestaltungsmöglichkeiten. Und zu diesem Feld würde ich gerne ein paar Ausführungen machen. Der erste Aspekt, dem ich mich widmen möchte, das ist der internationale Kontext selbst. Der ist schwierig, der ist turbulent. Die Elemente, die die augenblickliche Situation kennzeichnen, sind einerseits Kriege, Konflikte, Russlands Angriff auf die Ukraine, Gaza, Libanon. In einer solchen Situation verschieben sie natürlich internationale Aufmerksamkeiten und es wird schwieriger für unser Thema, das wir heute besprechen, nachhaltige globale Entwicklung, Gehör zu finden. Wir haben es außerdem, auch das diskutieren wir sehr intensiv, mit einem Spannungsfeld, ja einem Konflikt zwischen autoritären Regierungen und Bewegungen weltweit gegenüber liberalen Gesellschaften zu tun. Und in dieses Fahrwasser ist auch die Klimapolitik hineingeraten. Die Klimapolitik ist Teil der Geopolitik. Sie ist nicht mehr aus der Perspektive gestaltet eines gemeinsamen Ansatzes, sondern sehr häufig in nationale Interessen sehr eng eingebunden. Und die Industriegesellschaften selbst, die OECD-Länder, befinden sich in einer, ich würde sagen, Soft-Power-Krise, weil ja nicht nur die Demokratie in autoritären Ländern eine geringe Rolle spielt, sondern die Demokratie in unseren eigenen demokratischen Gesellschaften unter Druck steht und das eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Die SDGs, auch das ist in dem Buch deutlich beschrieben, befinden sich in einer schwierigen Lage. Wir haben bis zur Pandemie in den sozialen Bereichen viele Fortschritte gesehen. Jetzt sehen wir wieder Rückschritte. Die Armut tatsächlich zu reduzieren in dem Maße, wie es angesteuert war, erscheint immer unmöglicher. Weil dem so ist, ist der Druck in den Entwicklungsländern, in den ärmeren Gesellschaften, statt auf Klimaschutz und Ressourcenschonung wieder auf Armutsbekämpfung im engeren Sinne zu gehen, groß. Das ist die Gesamtgemengelage. Wir müssen also neue Konsense organisieren, und so sehe ich auch das Buch, neue Konsense organisieren, dass am Ende des Tages keines dieser Konflikte, Sicherheit, Wohlstandsversprechen, ohne Klima- und Nachhaltigkeitspolitik lösbar sein wird. Das ist kein Automatismus mehr. Was wäre zu tun in Bezug auf die internationale Arena der globalen Nachhaltigkeitspolitik? Ich würde gerne vier Hebel kurz benennen. Der erste Hebel ist, wir haben in Europa den European Green Deal. Der European Green Deal steht unter Anpassungsdruck nach den letzten Europawahlen, das wissen Sie alle. Den European Green Deal zu stärken und weiterzuentwickeln, ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, global dafür werben zu können, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wenn wir durch die Unterstützung und Weiterentwicklung des European Green Deal als Europa deutlich machen, dass Klimaneutralität und grüne weltweite Ökonomie zu unseren Prioritäten gehören, dann kann das Ausstrahlungskraft entfalten. Gesichert ist das nicht, deswegen müssen wir auch für diesen Punkt enorm werben und Deutschland spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Klima-Außenbeziehungen wären auszubauen, Entwicklungszusammenarbeit wäre auszubauen und Sie alle wissen, genau das Gegenteil ist im Augenblick der Fall, in Deutschland und in Europa und weltweit. Also wir rudern da gerade in die falsche Richtung und was notwendig wäre, wäre antizyklisch zu investieren in internationale Kooperationsbeziehungen, um nationalistischen Trends entgegenzuwirken. Aus meiner Perspektive ist Demokratie stärken im Inneren, darüber reden wir ja sehr viel, aus guten Gründen, und Kooperationsbeziehungen weiterentwickeln und ebenfalls zu verstärken, auch monetär zu verstärken im Äußeren, das sind die zwei Seiten einer Medaille, wenn wir leistungsfähige und nachhaltig orientierte, resiliente Demokratien sein wollen. Wenn wir mit der Klimakooperation oder in der Klimakooperation mit Ländern des globalen Südens uns austauschen, dann stehen oft unsere primären Interessen stark im Vordergrund. Das ist mein dritter Hebel. Wir sind darauf ausgerichtet, dass Klimamitigation funktioniert, die Treibhausgase runtergehen. Die Entwicklungsländer sind sehr häufig an Fragen der Anpassung, Loss and Damage, die Frage Klimawandel bekämpfen bei gleichzeitiger Armutsbekämpfung. Wie geht das zusammen? Das sind die Sichtweisen der Entwicklungsländer. Wir müssen sie ernster nehmen, berücksichtigen, um gemeinsam erfolgreich sein zu können. Den vierten Punkt will ich nur kurz ansprechen. Vielleicht ist in der Diskussion Zeit dazu, das Ganze sich genauer anzuschauen. Wenn Trump Präsident würde, in wenigen Tagen, die uns ja noch bis zur Wahl bevorstehen, dann wird internationaler Klimaschutz, internationale Nachhaltigkeitspolitik nochmal komplizierter, weil meine Vermutung wäre, dass nicht nur der Klimaschutz und die Nachhaltigkeitspolitik in den USA leiden würden, sondern auch Länder wie China weniger Ambitionen in die Waagschale werfen würden, wenn von den USA aus der Druck abgesenkt wird sozusagen. Wir stünden also mit unserem European Green Deal in einer schwierigen Situation. Besser wäre die Ausgangslage, wenn Kamala Harris die Chance hätte, Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Wir hätten dann Chancen auf transatlantische Klima- und Nachhaltigkeitskooperation. Und gleichzeitig in einer solchen Konstellation wäre es sehr wahrscheinlich, dass auch die großen aufstrebenden Wirtschaftsmächte wie China und Brasilien sich an dieser Richtung orientierten. Aber auch dafür müsste hart gearbeitet werden. In allen Fällen gilt es, dass die Europäische Union ihre Nachhaltigkeits- und Klimaanstrengungen steigern müsste. Ich will nur eine abschließende Bemerkung noch machen. Wenn man in der aktuellen Situation über Erdsystemverantwortung spricht, über internationalen Ausgleich und internationale Unterstützung für schwächere Akteure, wenn man darauf hinweist, wie Manfred Fischedick das eben gemacht hat, dass wir verstehen müssen, dass das, was wir in der Aktualität und in der nächsten Dekade tun oder auch lassen, Auswirkungen auf alle Generationen, die nach uns kommen, haben wird, dann klingt das beinahe so ein bisschen naiv. Aber der Punkt, den ich gerne machen würde nach der Lektüre des Buches, der auch von Manfred Fischedick eben gemacht worden ist, ist, wir brauchen gerade in krisenbewegten Zeiten ambitioniertes Denken. Und wir sollten, wenn wir zurückschauen, auch sehen, dass oft gerade in besonders verheerenden Situationen dann doch Zivilisationsschübe möglich gewesen sind. Die Vereinten Nationen und das, was daraus erwachsen ist, das internationale System, der Integrationsprozess in Europa, sind nach den verheerenden Ersten und Zweiten Weltkriegen auf die Bahn gesetzt worden. Also manchmal wirkt Druck und manchmal wirken ungünstige Rahmenbedingungen in die Richtung, dass Kreativität und Zusammenhalt gesteigert und gestaltet werden können, vorangebracht werden können. Aber dafür braucht es Akteure, die das tun. Und deswegen ist dieses Buch, das sich an Deutschland und Europa als Gestaltungsakteure richtet, wichtig. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen, Herr Messner. Und dann kommen wir zu Professor Hennicke.
Ja, vielen Dank für den Club of Rome, für den ich hier sprechen darf. Will ich eingangs erwähnen, bekannt geworden ist der 1972 durch die Grenzen des Wachstums. Ein Bericht, der den Nerv der Zeit getroffen hat. Millionenfach in der Auflage, in 30 Sprachen übersetzt. Und auch mein Interesse als späteres Mitglied nachher im Club of Rome ist dadurch geweckt worden, systemische Forschung über Umwelt und Wirtschaft anzupacken, mit vielen anderen zusammen. Es gab Sensationsmedien, die haben aus den Grenzen des Wachstums ein Weltuntergangsprophezeiung konstruiert und die traf offenbar nicht ein. Das macht es neoliberalen Ökonomen und Wachstumsfetischisten leicht, so weiterzumachen wie bisher. Denn scheinbar war bewiesen, mit noch mehr Expansion des Weltkapitalismus, mit noch mehr privatem Reichtum und mit neuer Technik werden Weltkatastrophen verhindert. Zweifellos hat es seit 1972 viele Innovationen gegeben, insbesondere auch im Energiebereich. Aber der ökologische und der soziale Preis war hoch, viel zu hoch. Der Klimawandel hat sich beschleunigt seitdem. Die Ressourcenausbeutung läuft exponentiell nach oben und die Schere zwischen Reich und Arm öffnet sich immer weiter. Es gab da neue Hoffnung mit den UN-Konferenzen im Jahr 2015. Das Pariser Klimaschutzabkommen wurde beschlossen und die Sustainable Development Goals galten nun auch für die Industrieländer, auch für Deutschland. Beide Agenten zusammengedacht begründen eigentlich eine zentrale Einsicht, auch aus der Sicht des Club of Rome. Die ökologische Frage kann nur gemeinsam mit der sozialen Frage gelöst werden. Leider wurde die Einsicht nicht umgesetzt. Wir haben immer noch keine Roadmap zur Beseitigung von Armut und Ungleichheit, auch nicht in Deutschland. Wir haben nun im Club of Rome mit der Initiative Earth for All eine wissenschaftliche Grundlage für eine solche Roadmap gelegt. Und wir wollen die transformative Kraft dieser Roadmap nutzen mit der Studie Earth for All Deutschland zusammen mit dem Wuppertal-Institut, um sie zu verstärken. Eine gerechte und faire Gestaltung der Transformation muss vor allem die Frage der Verantwortung und der Begrenzung von Überkonsum und naturschädlicher Produktion beantworten. Das betrifft vor allen Dingen die Seite des Reichtums. 10% der Reichsten verursachen weltweit 50% der CO2-Emissionen. 50% der Ärmsten nur knapp 10%. Und 10% der Reichsten besitzen 76% des Vermögens, in Deutschland immerhin 60%. Die Boston Consulting Group hat errechnet, Deutschland liegt mit 3.300 Superreichen nach den USA und China, offenbar sehr viel bevölkerungsstärkere Länder, weltweit an dritter Stelle. Also ohne den drastischen Abbau dieser Ungleichheiten sind die multiplen Krisen der Ökologie unlösbar. Das ist eigentlich die Kernaussage, die der Club of Rome 50 Jahre nach Grenzen des Wachstums mit der neuen Studie Earth for All vorgelegt hat. Und daher fordert der Club unvermittelt und sehr direkt zur Umsetzung und Finanzierung eines Giant Leap, Tax the Rich. Wir haben die Frage natürlich überlegt, ist das überhaupt mehrheitsfähig, gerade auch angesichts der Krisensituation, die Dirk Messner eben geschildert hat. Es gibt eine Untersuchung vom Ipsos-Institut weltweit, 20.000 Menschen wurden befragt, und sie zeigt eine überwältigende öffentliche Unterstützung, auch in Deutschland übrigens, für progressive Steuerreformen, für Maßnahmen zur Verringerung der Ungleichheit und zur Steigerung des Wohlergehens. Lassen Sie mich auch zum Schluss 5 Vorschläge nochmal zusammenfassen, die wir für den Giant Leap zugrunde gelegt haben, auch für die Modellierung. Erstens, wir brauchen eine wesentlich proaktivere ökologische Industrie- und Dienstleistungspolitik. Hochrisikobranchen wie der fossilindustrielle Komplex müssen schrumpfen. Und grüne Zukunftsbranchen, etwa erneuerbare Energien, aber auch im sozialen, im Bildungsbereich, müssen sehr viel schneller wachsen. Sozial-ökologischer Strukturwandel zur Dekarbonisierung und nicht wachstumsfetisch, das ist die Leitidee. Zweitens, wir brauchen eine sehr viel verlässlichere Finanzierungskulisse, und zwar eine öffentliche Vorfinanzierung. Ich erkläre gleich, warum. In einem 3-Schritt erstmal Abbau umweltschädlicher Subventionen. 65 Milliarden, sagt das Umweltbundesamt, jedes Jahr. Die progressive Besteuerung von Reichen und Superreichen ist erwähnt worden. Und die Reform der Schuldenbremse ebenfalls für ein Zukunftsinvestitionsprogramm. Und drittens, wir müssen endlich ernst machen mit dem Prinzip Energy Efficiency First. Im Grunde eine Ökonomie des Vermeidens von unnötigem Energie- und Ressourcenverbrauch. Das fordert die Internationale Energieagentur in Paris, die COP28 in Dubai und auch die Europäische Union. Und zwar verbindlich als Maxime zur Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch. Und nicht leider wie in Deutschland als Marketing-Slogan. Und viertens, wir brauchen eine Demokratisierung der Wirtschaft. Ich will das mal etwas zuspitzen. Wir brauchen einen Dialog über Chancen und Risiken von Vergesellschaftung. Das bedeutet Bürgerräte, Forschung zum Themenbereich Klimakrise und Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 2, wären zielführend. Darüber brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs und letztlich wir brauchen einen Sozialcheck des gesamten Mix der Klima- und Transformationspolitik. Das heutige Mix verschärft die Ungleichheit, statt sie abzubauen. Mit einem Wort, eine Ungleichheitskehrtwende ist zwingend notwendig, wenn die Transformation zur Treibhausgasneutralität erfolgreich sein soll. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen für Ihre Appelle und Einordnungen. Ich komme zu Ihren Fragen. Es stehen alle Gäste auf unserem Podium für Antworten zur Verfügung. Vielleicht können Sie Ihre Fragen immer adressieren. Und ich beginne bei Herrn Jung.
Danke. Ich probiere es mal bei Herrn Hennecke und Herrn Fischedick. In Ihrer Pressemitteilung, auch in dem Buch Earth for All, steht ja drin, dass Sie fordern, ein Wirtschaftssystem zu etablieren, das das Wohlergehen aller auf einem begrenzten Planeten zum Ziel hat. Da verstehe ich Sie richtig, das kann mit dem Kapitalismus nicht funktionieren.
Das ist die große Frage. Ich persönlich würde sagen, mit dem heutigen Kapitalismus, in der heutigen Form, funktioniert das nicht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich in einer Gesellschaft, die vergessen hat, über Visionen nachzudenken. Und Dirk Messler hat gesagt, gerade in der Krise brauchen wir konkrete Utopien, nicht wie Helmut Schmidt-Bart gesagt hat, wer Utopien hat oder Visionen, der soll zum Arzt gehen, genau umgekehrt, damit wir rauskommen und schneller aus der Krise. Welches Gesellschaftssystem sich daraus entwickelt? Wir sind keine Propheten, aber wir brauchen einen Diskurs über die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Und deswegen werfen wir die Frage auf im Club of Rome mit vielen Facetten, ohne uns festzulegen, das wäre abenteuerlich, wie dieser Transformationspfad und das Ziel tatsächlich aussehen sollen.
Ich will das mit, und ich darf mit einem Satz noch ergänzen. Tatsächlich ist diese Studie ja keine Studie, die versucht, zu allen Fragen schon Antworten zu geben, sondern sie soll anregen zu einem gesellschaftspolitischen Diskurs. Peter Hennecke hat es ja gerade auch dargestellt. In bestimmten Bereichen sagen wir aber schon, was zwingend notwendig sein wird. Zum Beispiel eben die Umkehr von der heutigen linearen Art des Wirtschaftens in Richtung einer zirkulären Wirtschaft. Nur dann stellt man sicher, dass man weniger Rohstoffe verbraucht, dass man dadurch natürlich Energie einspart, dass man dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Wir haben auf die notwendige Ungleichheitswende hingewiesen. Wir haben auf die Verantwortung sicherlich auch der Wirtschaft hingewiesen, da den einen oder anderen Lösungsansatz eben in der Studie die auch dargestellt. Das heißt, die werden vieles finden, was zum Nachdenken anregt, genau in dem Sinne, wie Peter Hennecke das beschrieben hat, aber noch keine vollständige Antwort darauf, wie sieht ein System der Zukunft raus, sondern das wird ein politischer Diskurs sein, der jetzt aber zwingend zu führen ist, gerade in der jetzigen Situation der Krise.
Ich habe gefragt, weil der Kapitalismus basiert ja auf Ungleichheit, basiert auf Wachstumsfetisch, basiert auf nicht demokratischer Wirtschaft. Und dementsprechend schien mir die Frage logisch, dass das ja nicht dann der Kapitalismus sein kann, von dem Sie sprechen.
Ich würde da gerne noch was ergänzen. Also wir wenden uns in dem Buch sehr stark schon gegen eine Form des Rentenkapitalismus. Und darunter verstehen wir, dass einige wenige sich einfach einen sehr großen Teil, ich sag mal, des Nutzens, des Kuchens aneignen und viele andere die Lasten tragen. Und das ist jetzt aus unserer Sicht aber nicht etwas, was zwingend Kapitalismus intern oder ist, sondern das finden wir auch in autokratischen Systemen und das finden wir auch in sozialistischen Systemen. Deswegen wenden wir uns eher gegen, ich sag's nochmal, den Rentenkapitalismus, aber nicht zwingend oder als solches gegen den Kapitalismus per se, sondern gegen diese Ausprägung.
Herr Messner dazu? Ja, ich würde eigentlich nur zwei Gedanken noch beitragen. Wir beiden, Herr Jung, haben ja mal 2 Stunden über dieses Thema gesprochen. Aber 2 Gedanken würde ich gerne beitragen. Also ich würde argumentieren, wenn es uns gelingt, die Veränderungen in diese 5 Richtungen, die beschrieben worden sind, umzusetzen und einzuleiten, dann ist mir ziemlich egal, wie wir das, was dabei rauskommt, anschließend nennen. Das wäre dann nachhaltig, das wäre dann Wohlstandssicherung und Demokratiesicherung in den Grenzen des Erdsystems. Über den Namen würde ich mir wenig Gedanken machen. Der zweite Punkt, den ich gerne anfügen möchte, ist, die Gesellschaften, in denen wir leben, haben sich ja sehr unterschiedlich entwickelt. Also wenn man die Einkommensverteilung oder auch die Situation der sozialen Sicherungssysteme zwischen den USA, Russland und Schweden, Finnland vergleicht, findet man enorme Unterschiede. Und das heißt, es gibt auch große Gestaltungsmöglichkeiten. Und diese Gestaltungsmöglichkeiten werden in dem Buch hier ausgeleuchtet.
Dann Herr Jessen.
Frage geht an Herrn Messner. Herr Hennecke hat unter anderem darauf verwiesen, dass 65 Milliarden bei Ihnen als umweltschädliche Subventionen sozusagen aufgezählt werden. Ihnen ist bekannt, dass der Finanzminister, wie er sagte, da eine deutlich andere Auffassung hat. Und er nannte zum Beispiel Dienstwagenprivileg und Dieselprivileg, es sei ein Mythos, dass das umweltschädliche Subventionen seien. Mal angenommen, Christian Lindner säße jetzt neben Ihnen. Wie würden Sie ihm klar machen, dass weder Dienstwagen noch Dieselprivileg ein Mythos seien, sondern in der Tat umweltschädliche Subventionen.
Also der Referenzrahmen, mit dem wir arbeiten, um umweltschädliche Subventionen auszuwerten und zu dokumentieren, der orientiert sich an den entsprechenden Referenzrahmen, die auch in der OECD oder in der G7 genutzt werden. Also wir fühlen uns da in guter Gesellschaft. Das ist kein Indikatorensystem, das sich das Uber alleine ausgedacht hätte, sondern entspricht internationalen Standards. Das wäre die erste Antwort. Übrigens haben sich G7 und die OECD, beide Organisationen, darauf verpflichtet, Richtung 2025, das ist im nächsten Jahr, die umweltschädlichen Subventionen deutlich abzusenken. Und alle sind im Verzug. Und der zweite Punkt, auf den ich noch gerne hinweisen möchte, ist, wenn Sie versuchen, Klimaneutralität zu erreichen und diese Ansätze umzusetzen, von denen wir eben gerade gehört haben, aber noch immer 8 Milliarden Euro dafür einsetzen, Dieselbenzin zu subventionieren, dann versuchen Sie zu beschleunigen beim Hochreißen der Handbremse. Und das kann nicht richtig sein. Wir müssen knappe öffentliche Mittel da investieren, wo wir umsteuern wollen. Und das ist Umsteuern Richtung Klimaneutralität. Da ist kein Platz mehr für Subventionen im Bereich von Diesel, Benzin oder Kerosin.
Welche von den 65 Milliarden sehen Sie eigentlich als vordringlich abbaubar, als umweltschädliche Subventionen? Sind es Dieselprivileg und ist es Dienstwagenprivileg oder sind es eigentlich eher andere Stellschrauben vor dem Hintergrund, dass sowohl der politische als auch der Diskurs, der sich im Wahlverhalten ausdrückt, ja in eine komplett andere Richtung geht?
Also wir unterscheiden in die Tatbestände bei den Umweltsubventionen, die wir mit 65 Milliarden pro Jahr abschätzen, dass in diejenigen, die innerhalb einer Legislatur abgebaut werden können. Dabei geht es um ungefähr 30 Milliarden Euro. Die anderen bräuchten einen längeren Zeitrahmen, weil sie mit EU-Recht verknüpft sind, also europäische Verhandlungsprozesse notwendig wären. Das sind weitere 30 bis 35 Milliarden Euro. Also man braucht langen Atem in diesem Prozess. Und deswegen bräuchten wir, das würde ich mir von der Bundesregierung wünschen, dieser und auch der nächsten, bräuchten wir eine, du hast den Begriff, Peter, der Roadmap gebraucht. Ne? Wir bräuchten eine Roadmap zum sukzessiven Abbau dieser Tatbestände, die dann auch, daran arbeitet das Umweltbundesamt gerade intensiv, die jeweiligen sozialen Wirkungen abschätzt. Weil auch der Abbau von umweltschädlichen Subventionen hat natürlich unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Und das sollten wir wissen, wenn wir anfangen, tätig zu werden. Und daran arbeiten wir am Umweltbundesamt gerade intensiv.
Herr Fischer-Dick dazu nochmal.
Ja, nur eine kurze Ergänzung zur Dienstwagenbesteuerung. Ich meine, viele Untersuchungen zeigen ja, dass durch die Dienstwagenbesteuerung wir quasi eine Übermotorisierung in Deutschland haben. Das heißt, die Autos, die auf den deutschen Straßen fahren, deutlich höhere Leistung haben, als hätten wir dieses Dienstwagenprivileg nicht. Und insofern beantwortet die Frage mehr oder weniger fast von allein, wie die Lenkungswirkung eben der Dienstwagen, des Dienstwagenprivilegs ist, nämlich ökologisch in die falsche Richtung. Wenn man dann noch weiß, dass ungefähr fast 50% der Autos in Deutschland sozusagen früher mal Dienstwagen gewesen sind, dann sieht man eben relativ genau, welche Wirkung damit verbunden ist.
Dann ist Herr Jung noch mal dran.
Weil Herr Messner von den European Green Deal angesprochen hat, Herr Fischedick, Herr Hennecke, da ist ja Wachstum das Ziel immer noch der Europäischen Union. Sind Sie auch Fan dieses Green Deals, weil Sie ja den Wachstumsfetisch angesprochen hatten?
Ich fange vielleicht mal an. Zunächst mal sind wir deswegen, glaube ich, Fan des European Green Deals, was zum ersten Mal eine Strategie war, die Ökologie nicht gegen Ökonomie ausspielen wollte. Ich glaube, das war das wirklich Neue mit der ersten Kommissionspräsidentschaft von Ursula von der Leyen. Es war ein Ansatz, die auch unterschiedliche ökologische Ziele in einen ganzheitlichen Kontext gebracht hat. Nicht nur den Klimaschutz, sondern es ging um Luftqualität, es ging um den Wasserhaushalt und viele Dinge mehr. Auch das war, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und es ging darum, zu sagen, die grünen Märkte zu stärken. Da sind wir leider in den letzten Jahren nicht so weit gekommen, wie wir es kommen wollten. Es hat auch mit dem nicht erfolgten Abbau von Subventionen in bestimmten Bereichen zu tun. Und das genau ist das, was jetzt ansteht. Und das ist auch die Hoffnung mit dem, was von der Leyen jetzt ja Clean Industrial Deal nennt, wirklich die Industrie auf eine andere Basis zu stellen, auch die energieintensive Industrie auf eine Basis zu stellen, die grünen Wachstumsbereiche zu stärken und die anderen nicht ökologisch verträglichen Bereiche zu schwächen und insofern ein Shift in der Wirtschaftsstruktur auch hinzubekommen. Das muss, glaube ich, jetzt die Aufgabe sein. Das Festhalten an den europäischen Klimaschutzzielen ist wichtig, deswegen auch die 90% plus X als Klimaschutzziel fürs Jahr 2040 ganz wichtig in den Blick zu nehmen. Ich glaube, das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Europäische Union sich zukunftsfest aufstellen kann. Und auch da geht es um hunderte Milliarden Euro, die man zu viel zusätzlichen Investitionen natürlich generieren muss, um diesen Weg auch zu ebnen und sich damit tatsächlich zukunftsfest zu machen, auch gegenüber einer Weltregion aufstellen zu können. Und das wird jetzt die vordringliche Aufgabe sein, zu hinterfragen, wo kommt dieses Kapital her? Und da sind wir bei all dem, was wir gerade heute schon diskutiert haben, Abbau von Subventionen, diejenigen, die das Geld haben, möglicherweise stärker zur Verantwortung zu bringen. Das sind die Fragen, die sich national, europaweit stellen, wenn wir diesen Weg des Clean Industrial Deals jetzt ebnen wollen.
Vielleicht kann ich einen Punkt ergänzen. Ich bin Fan von Klimaschutz. Und wenn man Klimaschutz wirklich ernst nimmt, dann muss man forciert Strukturwandel betreiben. Und zwar ökologisch-sozialen Strukturwandel. Was nachher als Resultante, als Wachstum dabei rauskommt, ist eigentlich sekundär. Wir müssen, weil wir uns verpflichtet haben, verbindlich bis zum Jahr 2050 möglichst weltweit aus CO2, aus allen klimawirksamen Gasen aussteigen zu wollen. Wir müssen diesen Strukturwandel ernst nehmen. Und wie man ökologische Industriepolitik in der Beschleunigung dieses Strukturwandels nun praktisch umsetzt, können wir Green Deal nennen. Insofern bin ich auch ein Fan von Green Deal, vor allen Dingen auch im internationalen Vergleich. Es gibt kein Land der Welt, vielleicht die USA mit dem Inflation Reduction Act, teilweise auch China, die als große, als Konglomerat vieler Länder die Aktivität vorantreiben. Da ist die EU durchaus lobenswert. Es geht uns viel zu langsam, aber die resultante Wachstum, darüber werden wir uns in 5, 6, 10 Jahren nochmal genauer unterhalten, ob die richtigen Branchen gewachsen sind und die richtigen Branchen auch geschrumpft wurden.
Ja, das ist ja der Kern der Frage. Also es müssen ja viele Branchen schrumpfen, sonst kommen wir ja gar nicht hin mit den Emissionen, ja, und so weiter und so fort. Darauf wollte ich ja hinaus. Ich hatte mal eine Frage an Frau Kling, wenn ich darf. Weil Sie ja Energieexperten sind. Das aktuelle Wirtschaftssystem, also unser globaler Kapitalismus, basiert ja auf scheinbar unendlichen Energieverbrauch, fossilen Energieverbrauch. Es gibt ja die Menschen, die sagen, wir müssen einfach auf saubere Energien umstellen und dann können wir genauso einfach weiter wachsen, weil dann ja unendliche saubere Energie da wäre. Stimmt das eigentlich?
Also ein ganz großer Irrtum.
Herr Hanicke, die Frage richtet sich explizit an Frau...
Ich würde kurz anfangen, das übergebe ich an dich. Ja,
aber Herr Hanicke kann danach gerne antworten.
Genau, also ich würde sagen, wie wir es auch schon mehrfach thematisiert haben, das unendliche Wachstum in allen Bereichen ist nicht möglich. Und auf einem begrenzten Planeten, den wir nun mal haben, davon auszugehen, dass wir ein unendliches Energiewachstum haben, nur mit grüner Energie, wird auch nicht funktionieren. Und da haben wir ja, auch in der Studie stellen wir das sehr deutlich dar, dass es erstmal Effizienz braucht, aber ernst gemeinte Effizienz, also Energieeffizienz, die nicht dazu führt, dass wir dann Rebound-Effekte haben und doch mehr grüne Energie benutzen, sondern dass wir wirklich auch dann dahin gehen, alles weniger zu machen. Und da ist Suffizienz eigentlich die Lösung für die meisten Probleme, dass wir wirklich erstmal schauen, was kann denn ein gutes Leben für alle bedeuten mit so wenig wie möglich. Also da auch wirklich nochmal, wenn wir das Wort der Wohlergehensgesellschaft uns hier ernst nehmen möchten, zu sehen, wie viel brauchen wir denn wirklich? Wie viel brauchen eventuell ärmere Menschen mehr und reichere Menschen weniger? Und das vor allem auch in Energie in allen Bereichen. Und dann würde ich gerne nochmal an Peter übergeben, der sicher noch ergänzen möchte.
Also ich bin ein besonderer Fan von Energieeffizienz, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, seit vielen Jahren. Aber ich weiß, Energieeffizienz kann Rebound-Effekte natürlich generieren. Deswegen muss Energieeffizienz mit Suffizienz, mit Änderungen von Lebensstilen verbunden werden. Sehr viel mehr als bisher. Im Verkehrsbereich haben wir viele Maßnahmen, die in Richtung suffizienterer Mobilität gehen, wenn man sie wirklich ernsthaft umsetzt. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir anschaue, welche Leitziele wir im Bereich Energieeffizienz bei Endenergieeffizienz bis 2030 haben. Wir wollen nach dem Energieeffizienzgesetz verbindlich 26,5% Reduktion, absolute Reduktion erreichen bis 2030. Wir liegen jetzt etwa nach den bisherigen Projektionen maximal bei 16%. Und deswegen müssen wir dieses Prinzip, was die EU, was die COP28 und auch was die EEA als Maxime vorschlägt, vor jeder Investition in das Energieangebot zu prüfen, ob es nicht billiger umweltfreundliche Optionen gibt, Energie zu vermeiden, wirklich ernster nehmen. Und das meint Energy Efficiency First. Und da sind wir leider in Deutschland noch weit entfernt.
Dann ist Herr Jessen noch mal dran.
Ja, weiß nicht, wer es beantworten kann am besten. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft bei der Belastung des Planeten und bei der von Ihnen angesprochenen notwendigen Transformation? Sie fordern eine, wenn ich das richtig sehe, Revolutionierung der deutschen Landwirtschaft. Die Realität, vor allem der Agrarlobby, sieht anders aus. Welche Rolle spielt Landwirtschaft und wer ist da der größte Bremser?
Ich kann gerne mal versuchen, Ihre Frage zu beantworten. Zunächst mal wissen wir aus Untersuchungen, dass die Landwirtschaft etwa ein Drittel, direkt und indirekt für etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und somit ist ein Teil Ihrer Frage direkt beantwortet. Die Landwirtschaft spielt eine extrem große Rolle. Wenn Sie dann weiter in die Tiefe gehen, dann schlagen wir in der Studie ja drei Lösungsoptionen vor von vielen Dingen, die man tun könnte. Auf der einen Seite die Landwirtschaft regenerativer aufzustellen, das heißt vor allen Dingen die Böden besser zu schützen und damit auch mehr Kohlenstoff im Boden zu binden, sicherlich eine wichtige Option. Zweiter Punkt, die Flächen effizienter zu nutzen. Und es fängt nur hier schon dabei an zu überlegen, wofür brauchen wir denn die Flächen? 60% der Flächen, die wir in Deutschland landwirtschaftlich nutzen, wird für Futtermittelanbau verwendet. Und das wiederum führt natürlich zu dem hohen Fleischkonsum, den wir haben, oder zum hohen Konsum an fleischbezogenen Produkten, die wir in Deutschland haben. Das ist, darüber müssen wir nachdenken. Übrigens nicht ausschließlich aus Umwelt- oder Klimaschutzgesichtspunkten, sondern auch aus Gesichtspunkten des Schutz der eigenen Gesundheit, weil wir eben wissen, im Vergleich zu dem, was wir eigentlich aus Gesundheitsgesichtspunkten daraus essen sollten, dass wir den Faktor 3 zu viel an fleischbasierter Ernährung zu uns nehmen. Also ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt. Zur verbesserten Flächennutzung können natürlich auch moderne Verfahren nutzen, also etwa die Verringerung des Düngemitteleinsatzes. Auch das sehr, sehr wichtig, um die Flächen nicht nur effizienter zu nutzen, sondern auch ein Stückchen weit die Treibhausgasemissionen, die damit verbunden sind, zu reduzieren. Also das ist ganz wichtig. Und der dritte eben ganz, ganz zentrale Punkt, den wir in der Studie deutlich machen, also wir müssen über alternative Ernährungsmuster nachdenken. Können wir gerne im Nachgang nochmal vertiefen. Unsere Ernährungsexpertin ist auch heute da. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und aus Gesundheitsgesichtspunkten heraus müssen wir über unsere Ernährung ganz anders nachdenken als früher. Und das möglichst schon früh in den Kitas mit nachhaltigen Ernährungsmustern. Dort, wo wir heute essen, nämlich eine Außerhausverpflegung. Viele von uns essen ja gar nicht mehr zu Hause, sondern machen das außer Haus. Auch da muss es mehr oder weniger zum Standard werden, dass wir über nachhaltige Ernährungsmuster uns dann tagtäglich ernähren. Das ist der dritte wesentliche Punkt. Also einfache Antwort auf die Frage, die Landwirtschaft, die Ernährungsmuster spielen eine ganz zentrale Rolle in der Umsetzung eines nachhaltigen Systems.
Frau Kling, Frau Dittrich, ich wollte eine von Ihnen ergänzen. Ich habe nur eine Regung gesehen und konnte das nicht zuordnen. Nee.
Ich würde noch ganz kurz ergänzen, aber vieles davon wurde auch schon abgedeckt. Ich würde dazu noch hinzufügen, dass es aktuell weder auf der produzierenden Seite noch auf der konsumierenden Seite einfach ist, eine gesunde Ernährung entweder herzustellen noch durchzuführen, weil wir haben auf der konsumierenden Seite, alles ist subventioniert, alles ist ausgerichtet auf eine schnelle, ungesunde, kalorienreiche Ernährung. Und da muss ganz viel passieren, dass das erstmal einfach ist, an gesunde Lebensmittel zu kommen, dass die so günstig sind, dass es wirklich eine gute Alternative ist. Und dafür muss dann natürlich auch auf der anderen Seite, die produzierenden Seite, ganz anders bewirtschaftet werden. Und da muss es sich rentieren für die Menschen in der Agrarwirtschaft, überhaupt erstmal regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Aktuell wird ganz viel oder die meisten Subventionen dahingehend, wie viel Fläche eigentlich genutzt wird. Wir brauchen aber, was steht denn auf diesen Flächen? Wie gut ist das für den Planeten? Und da immer das Gesamtbild im Kopf zu haben, wir haben einen gesunden Planeten, auf dem sich gesunde Menschen ernähren wollen, naja, dann müssen wir das auch versuchen, zu den Menschen zu bringen und es nicht auch noch mit Steinen den Weg schwieriger zu gestalten, sondern insgesamt gesunde Ernährung für alle auch möglich zu machen.
Messer dazu.
Ja, ich würde gerne 2,5 Anmerkungen machen. Also mein erster Punkt wäre, wenn ich auf den European Green Deal schaue, würde ich sagen, wir haben Sektoren, da ist einiges in Bewegung geraten und wir versprechen uns weitere Beschleunigung. Das würde ich für Energie sagen. Dann haben wir einen zweiten Bereich, in dem geht es einfach nicht schnell genug und der Anfangsimpuls ist noch nicht da, wie wir es bei der Energie schon sehen. Das würde ich auf den Gebäudesektor zum Beispiel anwenden. Und dann haben wir Sektoren, die bewegen sich eher zurück, manche langsamer, manche schneller. Der Landwirtschaftssektor und das Ernährungssystem gehören leider zu diesem letzten Feld, das sich zurückbewegt. Wir hatten ja in Deutschland mit der ZKL, der Zukunftskommission Landwirtschaft, vor 3 Jahren schon mal einen ganz brauchbaren Kompromiss gefunden. Der ist leider wieder aufgelöst worden sozusagen, denn das muss re-stabilisiert werden. Und um dann vielleicht mit einer positiven Note zu schließen, ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch mit dem Bürgerrat Ernährung. Und der Bürgerrat Ernährung, der hat Vorschläge vorgelegt. Und das ist ein repräsentativ besetztes Gremium. Oder also, da finden sich nicht nur die nachhaltigkeitsorientierten Bürgerinnen und Bürger wieder, sondern Repräsentativität ist Teil des Ansatzes. Und was da vorgeschlagen wird, ist ziemlich ähnlich dem, was ich hier auch in diesem Club of Rome Bericht lese. Also wenn man Bürgerinnen und Bürger sich beschäftigen lässt mit ihren Zukunftsperspektiven und ihnen Raum lässt, auch Gestaltungsfähigkeit zu entwickeln, dann kann das sehr positiv aussehen. Der zweite positive Fall, den ich Ihnen gerne melden würde, ist, wir arbeiten im Augenblick zwischen dem UBA, dem Thünen-Institut, das ja mit dem Landwirtschaftsministerium eng verbandelt ist, und dem Bundesamt für Naturschutz an einer Strategie zur Reduzierung von Pestiziden. Auch das ist ein sehr konfliktives Thema. Aber dass wir zu dritt daran arbeiten, die Naturschützer mit uns als Umwelt- und Klimaorganisation und dann dem Thünen-Institut als landwirtschaftliches Beratungsinstitut, ist vielleicht ein gutes Signal, dass gemeinsame Lösungen noch möglich sind.
Herr Fischer-Dick.
Ja, 2 ganz kurze Punkte noch zu den beiden letztgenannten Fragen. Der eine Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, den wir in der Studie sehr deutlich machen. Wir dürfen die Verantwortung nicht ausschließlich auf die Konsumierenden abwälzen. Sie sozusagen die Verantwortung bringen, selber entscheiden zu müssen, was zu tun ist. Oder wir nennen es in der Studie, eine Art von Ermöglichungskultur schaffen, die es den Menschen eben auch möglich macht, sich zum Beispiel nachhaltig zu ernähren, nachhaltig mobil zu sein oder auch nachhaltige Energieformen zu nutzen. Also es den Menschen möglich zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und nicht einfach mit dem Zeigefinger auf sie zu zeigen und sie als Konsumierende in die Verantwortung zu nehmen. 2. kurzer Punkt, das geht auf die Rohstofffrage, zurück die Energiefrage. Weil natürlich haben wir nicht unbegrenzte Energiemöglichkeiten oder Energieerzeugungsmöglichkeiten. Ganz platt gesagt ist jede Energieform, die wir nutzen, natürlich mit negativen Auswirkungen verbunden, sei es Flächenverbrauch oder im bestimmten Bereich auch der erneuerbaren Energien, sei es der Rohstoffverbrauch. Und deswegen ist es eben so wichtig, das System als Ganzes zu betrachten und idealerweise bei den nachhaltigen Verhaltensmustern anzufangen über das Energy Efficiency First Prinzip und dann den Rest der Energienachfrage dann so effizient wie möglich mit erneuerbaren Energien zu decken, damit wir nicht sozusagen die eine Frage lösen und andere Herausforderungen und eine andere Problemdimension schaffen. Den Menschen würde man das mit Problem Shifting bezeichnen, also Klimaschutz realisieren, dafür auf der Ressourcenseite eine Riesenproblematik erzeugen, inklusive damit verbundener geopolitischer Spannung. Das kann nicht das Ziel sein. Und deswegen war unser Ansatz auch in der Studie, aus allen Bereichen gleichzeitig draufzuschauen und zu überlegen, ist nicht möglicherweise die bessere Option, auch wenn es komplexer ist und mehr eine größere Herausforderung ist, die 5 Dimensionen gleichzeitig ranzugehen.
Sie eine Nachfrage, Herr Jessen? Ja, dann machen wir die oder geht, kann Herr Hennicke darauf reagieren?
Ja, die geht an Herrn Messner, weil Sie gesagt haben, ja, man war schon mal weiter in der Umgestaltung, in der Transformation der Landwirtschaft. Damit spielen Sie an auf dem Bericht der Borchert-Kommission. Jochen Borchert war ein christdemokratischer ehemaliger Landwirtschaftsminister. Jetzt haben wir einen grünen Landwirtschaftsminister und Sie sagen ja eben, die Vorschläge des christdemokratischen Ministers seiner Kommission waren fortschrittlicher als das, was der grüne Landwirtschaftsminister aktuell macht. Das ist sozusagen politisch die dickste Ohrfeige, die man verteilen kann. Was erwarten Sie konkret vom amtierenden Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir?
Dann kann Herr Messner darauf jetzt reagieren und dann Herr Hennicke.
Ja. Also vielleicht würde ich einleitend zunächst mal sagen, das betrifft jetzt nicht nur die Landwirtschaft, sondern unseren ganzen Diskurs, den wir heute haben zu Klima- und Nachhaltigkeitspolitik. Wir waren 2019, 20, 21 schon mal weiter, als wir das jetzt sind, offensichtlich. Ich meine, erinnern Sie sich noch an diesen Moment, in dem der European Green Deal von einer Christdemokratin aufgesetzt worden ist? im Bundesverfassungsgerichtsurteil hatten, das argumentiert hat, dass Klimaschutz Grundrecht und Demokratieschutz ist. Die jungen Leute von Fridays for Future auf der Straße standen und der BDI eine Studie veröffentlicht hat, wie man Klimaneutralität bis 2045 realisiert. Da war ja das Gefühl, um Willy Brandt zu paraphrasieren, jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. Ne? Und dieser Moment ist zerstört worden durch die multiplen Krisen, über die wir gesprochen haben. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine war das auslösende Moment. Das hat Aufmerksamkeit verschoben, das hat Finanzen verschoben, das hat unser politisches Spektrum durcheinander gewirbelt. Das ist der eine Grund dafür, dass Dinge auf die schiefe Ebene geraten sind und immer schwieriger geworden sind. Der andere ist, und das ist dann etwas, was man für jede Bundesregierung, die jetzige und die folgende, vor sich vor Augen führen muss, diese fünf Wänden, von denen Manfred Fischedick und Peter Hennicke gesprochen haben, das ist keine einfache Übung. Und so sollten wir das auch nicht verkaufen. Das ist ein wirklich komplizierter Prozess, der da angestoßen werden soll. Und außerdem ist es ein Marathonlauf. Und dafür muss man werben, mobilisieren und vielleicht so eine Blut- und Schweiß- und Blut-Rede formulieren, in der man deutlich macht, wir haben ein klares Zielsystem, wir müssen Zukunft erhalten, wir müssen Zukunft sichern, wir müssen Wohlergehen und Demokratie unter den Bedingungen der planetaren Grenzen organisieren. Das wird uns ein Kraftakt werden, aber wir müssen jetzt in diese Richtung gehen, weil ansonsten wir Freiheitsgrade und Wohlergehensgrade einschränken. In diese Richtung muss die Diskussion gelenkt werden, so verstehe ich das Buch. Und von der jetzigen Bundesregierung würde ich mir wünschen, dass sie zurückfindet, nicht nur zur Borchardt-Kommission, die Sie angesprochen haben, sondern noch zentraler zur Zukunftskommission Landwirtschaft, weil da wurde das gesamte Feld der Landwirtschaft und des Ernährungssystems angesprochen. Und auch da hat damals das UBA an manchen Stellen kritisch kommentiert, aber insgesamt stimmte die Richtung. Und jetzt ist uns dieser Konsens zerbrochen, der wieder zusammengefügt werden muss.
Ich wollte noch mal kurz zur Frage des Politikmixes und des Verhältnisses von individueller Verhaltensänderung und gesellschaftlichen Leitplanken eine Bemerkung machen. Was mich wirklich erstaunt hat, wir haben eine Nachwuchsgruppe gefördert vom BMBF über Suffizienzpolitik, die alle Bürgerräte in Europa und ihre Empfehlungen sich angeschaut hat. Und überraschenderweise sagt dieses repräsentative Gremium, Zufallsauswahl aus den Bürgern, wir wollen mehr Ordnungsrecht, weil wir wissen, Ordnungsrecht ist in der Wirkung gerechter, wirksamer und schneller. Das hat mich wirklich verblüfft, nimmt die Realität sehr gut auf. Die großen Transformationen, über die wir hier reden, werden nur möglich werden, insbesondere Kreislaufwirtschaft, Anhebung der Rezyklierungsrate. Wir liegen bei 12%. Wenn man ordnungsrechtliche Vorgaben auch für die Industrie macht, die ja sehnsüchtig danach ruft, Investitionssicherheit, gerade auch in der Kreislaufwirtschaft zu haben, damit Rahmenbedingungen geschaffen werden können, wo investives Verhalten sich lohnt und wo nicht. Also von daher, glaube ich, sollten wir sehr viel intensiver noch über die Frage nachdenken. Was bedeutet dieser Freiheitsbegriff, den Dirk Messner eben erwähnt hat, der intergenerationelle Gerechtigkeit eigentlich nach vorne gebracht hat gegenüber dieser Vorstellung, Liberalität bedeutet auf Kosten von anderen heute zu wirtschaften und zu produzieren.
So, dann sind zum Abschluss Herr Koch und nochmal Herr Jung dran und vielleicht adressieren Sie Ihre Frage nochmal. Ja. Ihre Fragen.
Ich würde die Frage mal an Frau Klingen stellen. Man kann ja auf die Idee kommen, dass der Diskurs, den Sie führen, hier vortragen, total in der Defensive ist. Die Grünen sind gerade baden gegangen mit dieser Debatte. Heillos baden gegangen. Und Sie fordern nun einen großen Sprung. Also das ist ja auch ein verbrannter Begriff. Was machen Sie aus diesem offensichtlichen Konflikt zwischen abnehmender Veränderungsbereitschaft in der Gesellschaft und Ihrer Forderung nach gigantischer Veränderungsbereitschaft? Fällt Ihnen dieser Widerspruch auf?
Ich weiß gar nicht, ob ich da sofort zustimmen würde, dass es eine abnehmende Veränderungsbereitschaft gibt, weil wir sind in einer Zeit, in der, glaube ich, niemand mehr wegschauen kann, dass es ja so nicht funktioniert. Also wir sind in einem Rahmen, der die planetaren Grenzen immer weiter überschreitet. Wir in der gesamten Welt sind, die einfach immer weiter von dem wegkommt, was wir als Ressourcen an Erde zur Verfügung haben. Von daher würde ich eher von einer Art Überforderung sprechen, weil wir so viele verschiedene Bereiche gleichzeitig angreifen müssen oder in vielen verschiedenen Bereichen gleichzeitig aktiv werden müssen. Und das ist auch das, wo die Studie ansetzt, weil wenn wir jetzt resignieren und sagen, okay, dann kann gar nichts mehr passieren, weil wir wissen eh nicht, wir kommen nicht weiter, gibt genauso eine Studie, wie wir sie gemacht haben, eigentlich die Hoffnung, dass wenn wir in allen Bereichen gleichzeitig neue Narrative schaffen, neu draufschauen, also auch wirklich, wir haben ja hier die Armutswende, wir haben die Ungleichheitswende, die Empowermentwende, Ernährungswende, das sind ja Bereiche, die auch nicht immer zusammengesprochen werden. Und da nochmal ganzheitlich drauf zu gucken, in was für eine Welt wollen wir, wie wollen wir als Gesellschaft anders leben, was für eine Art von Transformation brauchen wir auch, dann ist das schon Hoffnung stiften und ich würde auch sagen, kann auch Veränderungswille wieder aufkommen lassen, weil so wie es jetzt ist, ist das weiter so ja auch keine gute Option. Von daher würde ich mich da erstmal nicht hinter den, es gibt keinen Veränderungswillen stellen, sondern sagen, es gibt bestimmt ganz viel Veränderungshoffnung und ich habe sie auf jeden Fall noch und würde sie auch ganz stark nach außen tragen.
Dann Herr Messner und Herr Fischerdick.
Ich würde sagen, die meisten Menschen haben so ein Grundgefühl, dass die Dinge schieflaufen und Änderung notwendig ist. Und zugleich gibt es aus meiner Sicht Veränderungsmüdigkeit. Wir machen vom Uber ja in regelmäßigen Abständen Umweltbewusstseinsstudien und fragen, wie die Menschen über Umweltpolitiken in dem Bereich denken und so weiter. Und aus unserer letzten Studie, wo der Russland-Schock, der Russland-Krieg und die multiplen Krisen schon mit drin sind sozusagen, ergibt sich für mich in Bezug auf das, was Sie gerade gefragt haben, eine 90-40-70-Konstellation. 90% der Bürgerinnen und Bürger wollen eine beschleunigte Klima- und Nachhaltigkeitstransformation, weil sie offenbar das Gefühl haben, irgendwas ist da nicht richtig, da muss was gemacht werden. 40% der Menschen sind der festen Überzeugung, dass diese Transformation, die sie für richtig halten, ihren ökonomischen und sozialen Status untergräbt. Das ist natürlich ein Warnsignal. Deswegen ist es sehr gut, dass in dem Buch hier die sozialen Dimensionen und diese Wohlergehensdimensionen so stark gemacht werden, weil ein nur auf Klima- und Treibhausgasreduktionsperspektiven orientierte Politik, die muss an sowas zerschellen. Und die 70, ich hatte gesagt 90, 40, 70, die 70 steht dafür, dass die Menschen nicht verstehen, wohin es geht. Unsicherheit. Für mich ist das Teil der gesellschaftlichen Herausforderung. Und darauf muss geantwortet werden mit einer Perspektive, auf die man möglichst breit in der Gesellschaft sich einigt. Da soll es hingehen. Die Menschen sind irritiert, weil Hü und Hot sich abwechselt, manchmal sogar innerhalb der Bundesregierung innerhalb eines Tages. Und nur wenn man diese Unsicherheitskonstellation, wenn man die angreift, dann kann man dafür sorgen, dass aus dieser 90-40-70-Konstellation wieder Veränderungsbereitschaft erwächst.
Ich würde mit Blick auf die Zeit gerne vermeiden, dass jeder auf jede Frage antwortet. Deswegen bitte in aller Kürze Herr Fischerdick und dann Frau Dittrich noch und dann ist Herr Jung zum Abschluss dran.
Ja, ich mache es wirklich ganz kurz. Das, was wir aus der Transformationsforschung ja wissen, ist, dass Gesellschaften, insbesondere die deutsche Gesellschaft, nicht besonders transformationsaffin ist. Also wir haben einfach keine Lust, uns zu verändern, mal ganz platt rausgedrückt. Es sei denn, das hat Dirk Messner in seiner Eingangsbemerkung ja deutlich gemacht, der Druck ist so groß, dass wir uns sozusagen an die Wand gedrückt fühlen und dann einfach verändern müssen. Und das, was wir mit der Studie versuchen zu tun, eine Chance zu geben, das vorher zu tun, bevor man quasi platt gedrückt wird an der Wand, das mal bildlich zu sprechen. Das, was Dirk Messner gesagt hat, Komplexität spielt eine große Rolle, Unsicherheit spielt eine große Rolle. Das Gefühl vieler Menschen, das, was wir an Transformationen oder Transformationsvorschlägen erleben, ist nicht fair genug, geht zu unseren Lasten, spielt eine große Rolle in der Müdigkeit der Menschen, jetzt einen Transformationsprozess zu stärken. Insofern brauchen wir, glaube ich, eine bessere Kommunikation darüber, wie kann das tatsächlich gelingen und wie kann es wirklich gelingen, jetzt in mehreren Bereichen gleichzeitig auch Transformationsprozesse in die Umsetzung zu bringen. Und ein letztes noch, was mir immer wieder auffällt, in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion, wir tun häufig so, als wäre der Bezugsrahmen für die Transformationsprozesse der jetzige Status quo. Das ist aber völliger Unfug, denn die Welt ändert sich ja auch so weiter. Wir werden in gigantische Anpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen reinlaufen müssen. Wir werden Schadenskosten haben. Sehen Sie sich nur die Auswirkungen der Starkregenfälle an. Das ist die richtige Bezugsgröße. Und darüber kommunizieren wir viel zu wenig, wenn es darum geht, wie kriegen wir die Vorleistung tatsächlich gestemmt und macht es auch Sinn, diese Vorleistung zu stemmen?
Frau Dittrich.
Ich denke auch, dass es durchaus einen großen Veränderungswillen gibt. Und ich glaube, das, was fehlt, ist so die Vision, wo es hingeht. Das versuchen wir in dem Buch zu zeigen und vor allem, oder in unserer Studie zu zeigen. Und vor allem aus meiner Sicht besonders wichtig ist es, dass man sich auch klar macht, wenn es an verschiedenen Stellen, wenn wir Veränderungen zusammennehmen in verschiedenen Wänden, dass es dann eben einfacher wird. Jetzt, was wir häufig sehen, ist ja, dass die eine Veränderung gegen die andere ausgespielt wird. Und das, was wir sehen oder eben hier nachweisen können, ist, wenn es zusammen läuft, dann wird es sogar einfacher. Und ich glaube, das ist eigentlich eine mutmachende Botschaft, die wir weitertragen wollen.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
Vielen Dank, Herr Jung.
Eine Frage an Herrn Fischedick, gegebenenfalls auch nochmal an Herrn Hennecke, weil im Survival Guide von Earth for All war das Wuppertal-Institut jetzt noch nicht direkt involviert. Herr Fischedick, im Survival Guide stand zum Thema Finanzsystem ein hochinteressanter Satz, nämlich die Forderung, dass das Finanzsystem umgestaltet werden muss, Zitat, von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Stehen Sie als Präsident des Wuppertal-Instituts auch hinter diesem Satz?
Also wir haben ja, glaube ich, deutlich gemacht, dass wir auch in unserem Wirtschaftssystem Veränderungen brauchen, dass wir sozusagen umsteuern müssen, dass wir die Bereiche, die einen Beitrag leisten können zur ökologischen Veränderung, dass wir sie stärken müssen, die anderen Bereiche sozusagen in die Gegenrichtung gehen, dass wir alles daran tun müssen, dass sie auf der Zeitachse schrumpfen. Das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen. Und wir müssen das in einer Weise tun, dass wir die Maßnahmen, die wir ergreifen, unter sozialer Perspektive uns auch ansehen. Das ist das mit dem Sozialcheck, der ganz, ganz wichtig ist. Und da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit gesehen, dass viele gute Vorschläge oder vermeintlich gute Vorschläge genau diesen Sozialcheck nicht in sich hatten. Und das ist eigentlich eine wichtige Botschaft auch der Studie bei all dem, was wir tun. Weil in unterschiedlichen Lösungsoptionen, die wir uns vorstellen können, immer im Blick zu haben, dass sie scheitern werden, wenn wir nicht das Wohlergehen der Menschen im Blick haben. Und deswegen ist die Verbindung von der ökologischen mit der sozialen Frage wichtig. Und das geht dann natürlich auch in die Richtung dessen, wie sich Wirtschaftssysteme weiterentwickeln müssen. Das heißt, diejenigen auch zu stützen, die als Unternehmen dann eher die soziale Verantwortung in den Mittelpunkt stellen, die ökologische Verantwortung in den Mittelpunkt stellen, diese Unternehmen stärker als bisher zu unterstützen und den anderen möglicherweise das Leben etwas schwerer zu machen.
Ich verstehe Ihre Antwort jetzt so, dass Sie Ja sagen auf meine Frage.
Die Wissenschaft neigt zu etwas komplizierteren, verschachtelten Nebensatzantworten.
Ja, wäre es daher nicht konsequent und zwingend, fossile Investitionen zu verbieten?
Ja, ich glaube, die Vergangenheit hat auch gelehrt, dass es keine Brüche über Nacht geben sollte, sondern das, was es braucht, ist klare Rahmenbedingungen. Eine klare, verlässliche, sowohl europäische, darauf hat Dirk Messner hingewiesen, als auch nationale Politik auch fortgesetzt in Richtung der Bundesländer, die diese Planungssicherheit auch gibt, die quasi dann Klimaschutzziele auch mit entsprechenden Maßnahmen vom Ordnungsgericht angefangen, bis hin auch zu fördernden Instrumentarien so schafft, dass Unternehmen, aber auch Konsumenten wissen, was die richtige Richtung ihres Agierens ist. Und da haben wir sicherlich einige gute Beispiele, aber auch viele, viele Beispiele und auch viel, viel Luft nach oben ist und die Konsequenz des Handelns fehlt. Und daran müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und deswegen haben wir in der Studie versucht, das ein oder andere an Beispielen zu geben.
Herr Hennecke, Sie waren auch angesprochen. Wollten Sie ergänzen?
Also in aller Kürze. Die Big Oil und Big Gas kriegen ungefähr 1,3 Billionen weltweit an Subventionen und machen Gewinne ungefähr von 1 Billion pro Jahr. Das heißt, wenn man dort besteuert oder wenn man eine Milliardärssteuer einführt, wie sie Sackmann von der EU fordert und wie sie G20 jetzt auf Initiative von Brasilien in die Debatte gebracht hat, dann kann man 250 Milliarden pro Jahr an Dollar generieren. Also ich wollte damit nur sagen, Geld ist da, aber es muss in die richtigen Richtungen kanalisiert werden. Und insofern, mir fällt es da leichter als jemand, der keine Verantwortung mehr hat im Institut, zu sagen, ja, ich stimme Ihnen vollständig zu.
So viel Konsens und Einigkeit haben wir nicht immer in diesem Saal. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich möchte es dabei bewenden lassen. Ich danke Ihnen für Ihr aller Kommen, für Ihre interessierten Fragen, dafür, dass Sie uns Rede und Antwort standen, und wünsche noch einen schönen Tag. I'm thinking.